Almuts Pausentee, der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt.
Herzlich willkommen zu Almuts Pausentee. Ich freue mich, dass der Roman wieder am Start ist und wir es endlich wieder geschafft haben, uns online zu sehen. Mal gucken, ob wir uns irgendwann in diesem Turnier nochmal über den Weg laufen.
Hi Almut, ja, wir sehen uns, ja, zumindest regelmäßig hören wir uns ja auch. Aber ja, auch ein bisschen im regelmäßigeren Austausch. Mal schauen, was das Turnier noch so bringt.
Ja, ich habe auf jeden Fall eine Sache machen dürfen, die ich noch nie vorher gemacht habe. Kansas City hatte die Schleusen offen. Das heißt, ich habe im Regen kommentiert in einem Stadion, was kein Dach hat. Kann man sich in Deutschland gar nicht vorstellen. Wahnsinn. Aber Kansas City ist eins der Stadien, das haben wir ja schon mal vorher gehabt. Als du mich auch besucht hast, haben wir ja zusammen das Spiel dort geguckt. Du in der Box und ich dann schon draußen im Stadion, da war die Atmosphäre sehr schön. Ja, und es hat kein Dach und es gab schon eine Unwetterwarnung schon direkt am Morgen. Deswegen haben wir auch den ersten Media Shuttle genommen, um zum Stadion zu kommen, damit wir hoffentlich im Trockenen hineingehen können. Und dann haben wir oben im Pressebereich dann das deutsche Spiel geguckt, während die Welt draußen untergegangen ist, haben dann gehofft, dass es wieder aufklart, nachdem es schon irgendwie 1,5 Stunden geregnet hat. Hat es aber nicht komplett und lustigerweise ist dann natürlich irgendwie eine Plane da, denn man muss ja den Pressebereich, also die Kommentatorenstellen muss man ja abdecken können, falls schlechtes Wetter ist, damit die Elektronik nicht kaputt geht. Und diese Plane haben wir dann genutzt, um nicht nur die Elektronik, sondern auch uns darunter zu verstecken, weil es ja
kein... Ich habe ein Foto gesehen, sah sehr lustig aus.
Genau, es war auch in gewisser Weise witzig, aber irgendwie auch nicht. Und wenn man so eine Plane hat, dann ist sie ja auch nicht lang genug. Das heißt, irgendwo hinten am Rücken oder irgendwo an der Hose läuft dann trotzdem ein bisschen Wasser rein. Es läuft dann an der Plane auch immer mal vorbei. Das heißt auch auf die Unterlagen, die man hat. Ich bin ja auch noch jemand, der nicht digital unterwegs ist, sondern mir das auf Zettel schreibt, was ich so wissen muss. Und dann kommt dazu, wenn du unter der Plane bist, du kannst durch die Plane sehr schlecht durchgucken. Also sie war zwar, würde ich sagen, 10% transparent, also die Oranje-Trikots, denn das war beim Spiel Holland-Tunesien, die Oranje-Trikots konnte man ab und zu mal erkennen, aber das ist ja nicht der Sinn des Kommentierens. Ja, da musste man sich entscheiden, guckt man jetzt auf den Bildschirm oder wird man draußen nass und geht auch das Risiko ein, dass das Kommentatoren-Headset nass wird oder wohin geht's? War abenteuerlich.
Glaube ich sofort. Das ist ja so ein bisschen das genaue Gegenteil vom Erlebnis, dass zum Beispiel ich jetzt unter anderem in Kansas City hatte, aber jetzt auch in New York, New Jersey, diesmal auch wirklich in einer ganz katastrophalen Situation in der Pressebox. Also das muss man sich ja wirklich vorstellen. Man fährt beim Aufzug erstmal ewig nach oben, hängt dann da irgendwie gefühlt in so einer Art Turnhalle rum. Und das ist natürlich als Reporter total seltsam, weil du willst ja mehr Dinge mitkriegen, als du normalerweise am Fernseher mitbekommst. Deswegen bist du ja vor Ort, deswegen willst du die Stimmung aufsagen, du hast einen ganz anderen Blick. Aber im ja eigentlichen MetLife Stadium, das ja jetzt New York, New Jersey Stadium während der WM heißt, das ist natürlich riesig mit, ich glaube, 85.000. Und man sieht aber von den 85.000 ein Dreiviertel der Leute gar nicht, weil ich saß ganz oben quasi unterm Dach und konnte nur durch so, ja, natürlich logischerweise durch ein Fenster durchgucken. Und überall waren Streben oder irgendwelche Pfeiler im Weg. Das heißt, ich habe zwar das ganze Feld als quasi Ausschnitt gesehen, aber sonst auch kaum was anderes. Also ein paar ecuadorianische Fans habe ich noch erkannt. Also es hat alle seine Vor- und Nachteile. Bei gutem Wetter würde ich halt immer bevorzugen, draußen zu sitzen. Bei schlechtem Wetter ist so eine Pressebox vielleicht ganz angenehm.
Ja, es gab ja einige, die sind nach uns ins Stadion gekommen. Also auch direkt durch den Regen habe ich eine Frau auf der Toilette getroffen. Die hatte zwar obenrum eine Regenjacke an, hat dann aber erstmal ihre Schuhe und ihre Socken ausgezogen, ausgewrungen und sich versucht, mit den Papierhandtüchern auf der Toilette abzutrocknen. Da habe ich wirklich mich darüber gefreut, dass ich schon frühzeitig das Problem erkannt habe und ins Stadion gefahren bin. Aber es war recht wild. Aber die meisten Fans waren wirklich super ausgestattet. Ein paar haben sich nass regnen lassen, aber grundsätzlich war das Stadion voll besetzt. Aber die Tickets sind ja auch zu teuer dafür, als dass man so ein Spiel ins Wasser fallen lässt.
Da darf man tatsächlich nicht ins Wasser fallen lassen. Und ich erinnere noch einmal an die EM24, Achtelfinale Deutschland-Dänemark in Dortmund. Oh ja. Und Dortmund ist ein sehr, sehr schönes Stadion und ein sehr, sehr stimmungsvolles, aber auch ein für Regen maßlos ungeeignetes Stadion. Gerade wenn man eben auf den Presseplätzen sitzt, die so an der Grenze des Dachs irgendwie sind. Und dann war da ja die Gewitterunterbrechung, wer sich noch erinnert. Und da schüttete es und hagelte es, glaube ich, aus Kübeln. Und man war komplett auch nass und Laptop und alles floss irgendwie. Ich dachte, es wäre schon eine Bierdusche von den Dänen, aber es war Regen. Also auch in Deutschland kommt es hin und wieder vor. Aber so in dem Extrem natürlich ganz ohne Dach und bei den besonderen Witterungsbedingungen. Ich hoffe, du hast dich wieder aufgewärmt, bevor wir sprechen.
Ich habe mich umgezogen, einmal warm geduscht, damit man sich wieder durchwärmt. Das ist ja auch dieses Problem, was vielleicht die Menschen kennen, die schon mal in den USA gewesen sind. Überall, wo man reingeht, dann läuft ja eine Klimaanlage und das heißt, da sind dann 16, 17, 18 Grad meistens, nicht mehr. Und immer auch diese Temperaturwechsel sind schon schlimm genug. Und wenn man dann noch einmal bis auf die Füße nass ist, macht es das nicht besser, weil natürlich im Media Shuttle zurück, das heißt im Bus, wieder die Klimaanlage voll Pull an war. Ich war froh, dass ich noch eine Regenjacke hatte, die ich drüber hatte, damit irgendwie sich so die Wärme darunter etwas erhielt.
So, das sind unsere Erlebnisse gewesen. Aber bestimmt haben wir sportlich inhaltlich auch noch was zu erzählen.
Also eine Sache muss ich tatsächlich auch noch aus Kansas City erzählen. Es ist immer sehr lustig, was in der Halbzeit passiert. In der Halbzeit gibt es ja in jedem Stadion irgendwie so eine eigene Show und es gibt dann Musik und so weiter. Und ich hatte beim letzten Mal in Kansas City schon gedacht, ob das beim Football auch gelaufen ist, das Lied. Aber ich meine mich zu erinnern, ja, und dieses Mal ist es auch wieder gelaufen. Denn tatsächlich in der Halbzeitpause kam DJ Ötzi mit Hey Baby. Und da würde man als Deutscher nicht unbedingt dran denken, dass das in Kansas City im Stadion läuft. Und vor allem nicht während der WM und auch nicht, wenn eine deutsche zwingend. Mannschaft da ist oder eine österreichische Mannschaft oder wie auch immer.
Naja, das war schon, stimmt, das ist mir beim Argentinien-Spiel bei dem, ich glaube, dreifacher Messi war es, ja. auch aufgefallen. Aber Songs, die mit WM-Bezug sind, das davon kann ich, Achtung, ein Lied singen. Weil ich habe ja den Bundestrainer auch gefragt, ob er das tolle Lied Nagelsmann von diesem Hamburger Ballermann-Sänger Buddy Ogun kennt, einen Tag vom Spiel. Da war die Laune noch gut bei den Deutschen, da waren die zwei Spiele gewonnen und ja, da war die Laune noch gut und da habe ich das mal genutzt. Ich glaube, er kannte das Lied, weil es ihm vorgespielt wurde. Er mochte es, glaube ich, so habe ich es da rausgelesen, nicht so sonderlich gerne. Nicht so sehr wie ich auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall ein Hinweis wert. Nagelsmann, Buddy Ogün.
Genau, könnt ihr alle mal reinhorchen. Und ich habe es tatsächlich live gehört, wie der Roman auf der PK das gefragt hat. Man kann ja über die FIFA-Media-App alle PKs verfolgen, zumindest wenn sie live sind. Man kann sie nicht re-live nachgucken, aber...
Ah, das kann man dann auf YouTube. Genau. Also das kann man sich sehr gerne anschauen.
Eine Frage von Roman Gerd an den Bundestrainer. Schaut gerne mal rein bei der Matchday. -1 Press-Conference. Aber ja, Roman, das ist doch mal was. Das ist doch der Einstieg. Du warst beim deutschen glorreichen dritten Gruppenspiel. Was sind so deine Eindrücke oben aus der Pressebox? Also ich war auch in der Vorbereitung auf mein Spiel, deswegen habe ich das zwar verfolgt, aber nicht so intensiv, wie ich es gerne verfolgt hätte.
Ja, aber das ist, glaube ich, dann das Thema. Es war ja erwartet worden, dass da ein bisschen gewechselt wird. Dann kam es ja schon gar nicht so. Das hat ja auf der Pressekonferenz, die du eben angesprochen hast, der Bundestrainer ja schon gesagt, nö, wir machen das, was wir tun müssen. Der Brown ist ein bisschen angeschlagen, der Schlotterbeck ja bekanntlich schwerer verletzt. Dann nehmen wir den Rüdiger und den Raum rein und den Rest lassen wir so spielen. Das hatte einen Vor- und gleichzeitig einen Nachteil. Der Vorteil, der vermeintliche, war halt, die können sich weiter einspielen. Das heißt, auch der Neuer soll spielen und der Baumann kriegt nicht seinen WM-Einsatz geschenkt, obwohl das, so hörte man, rund um die Führungsspieler der Mannschaft sogar ein Wunsch gewesen sein soll. Nagelsmann schickte dann den Torwarttrainer Andreas Grunberg vor und meinte, ja, nee, also der konnte die Mitteilung dann Baumann leider nur machen, nee, du bleibst auf der Bank. Und gleichzeitig sollten sich alle irgendwie ein bisschen einspielen. Kein Undav, kein Leveling, kein you name it von Anfang an. Das hat aber gleichzeitig den Nachteil, jetzt hat diese Mannschaft 1-2 gegen Ecuador verloren, ohne jetzt ganz große Rotation, also dass man auch nicht sagen kann, naja, die Mannschaft war komplett durcheinander gewirbelt. So wie sie gespielt haben, und das hat Nagelsmann ja auch nochmal gesagt, so wie sie gespielt haben, wirkte es aber, seien die total durcheinander gewirbelt worden, weil er sagt, das war alles Harakiri und Freestyle. Ab der Führung, ich meine, zweitschnellstes Tor der DFB-Geschichte. Eigentlich alles im Reihen, aber Ecuador hat gespielt, als würde es, haha, ums Weiterkommen gehen. Für sie ging es halt drum. Und die haben es jetzt geschafft, und zwar mehr als verdient, das Spiel zu gewinnen und auch mehr als verdient. Nach einem 0-0 gegen Curaçao, klar, hätten sie klar gewinnen müssen. Sich dann aber aufzurappeln und den Deutschen nach 11 Spielen mal wieder eine Niederlage zuzufügen. Also All in all, würde ich sagen, verdiente Niederlage. Und jetzt hat man echt so ein paar Fragezeichen mehr noch als vorher, weil da ist es halt immer gut gegangen. Gegen die Schweiz, gegen die Elfenbeinküste, auch ohne Spiele, die knapp waren, auch gegen die USA, hat man halt immer gewonnen und jetzt mal nicht.
Und vor allem auch noch mit diesem Anfangstor, was eigentlich ein Geschenk des Schiedsrichterteams war. Denn ich hätte mir gewünscht, dass der VAR eingreift und die liebe Tori Penso darauf hinweist, dass das ein Foulspiel war. Weil gefährliches Spiel, hohes Bein, der Fuß trifft sogar den Gegenspieler am Kopf. Da gab es für mich wenig Diskussionsspielraum.
Zum Glück bei der zweiten Szene, kurz nach der Halbzeit, Havertz wird gefoult im Strafraum, gab es vorher einen Foul von Sané, einem Ecuadorianer. Das hat sie dann zum Glück, muss man sagen, aus der Fairness des Spiels heraus betrachtet, zurückgenommen, den Elfmeter. Der Elfmeter war schon relativ klar, den hätte es dann gegeben, aber vorher gab es eben das Foul, das hat sie zumindest gesehen. Hat sie dich eigentlich auch gepfiffen in der
Ja, Tori Penso habe ich in der NWSL getroffen. Die Katja Garcia, wir hatten ja noch eine zweite Frau bei unserem Spiel heute, die gepfiffen hat, die Mexikanerin, die hat mich noch nicht gepfiffen, soweit ich weiß. Ich konnte mich zumindest daran nicht erinnern.
Ja, am Ende ist es, würde man sagen, aus Sicht der Fairness des Spiels immer wieder, zum Glück hat Ecuador dann gewonnen, ne, weil wenn du wegen so einer Situation ausscheidest, ist das natürlich bitter. Und am Ende haben sie sich auch verdient.
Vor allem, weil ja auch der Job des Trainers von Ecuador daran hing, so wie man kolportiert hat. Er hat ja selber schon gesagt, er spielt hier vermutlich um seinen Job.
Die Pressekonferenz war bezeichnend, da war ich noch nicht da, kurz bevor Julian Nagelsmann aufs Podest kam, dann am Tag vorm Spiel, da war ich, wie gesagt, noch in der, im Bus oder in der Bahn, ich weiß gar nicht, oder im Uber und habe es gar nicht mitbekommen. Aber die Kollegen, die dort waren, haben gesagt, ja, der hat da die ganze Mannschaft irgendwie schon angezählt und sich selber gleich mit. Und der ist davon ausgegangen, dass das Spiel zumindest nicht gewonnen wird gegen die Deutschen und war davon ausgegangen, das könnte sein letztes Spiel als Nationaltrainer sein. Der hat mich immer so ein bisschen an David Guetta erinnert. Also in meinem Kopf lief da irgendwie immer, weiß ich nicht, Titanium oder so. Wenn ich den gesehen habe, ist auch wie so ein, oder so ein Rockstar aus den 80ern irgendwie, aber noch mehr irgendwie wie David Guetta. Und der hat seine Mannschaft super eingestellt. Die sind ja eine sehr defensiv starke Mannschaft. Auch dann wieder nur ein Gegentor bekommen, wie du sagst. Ja, auch fragliches Gegentor, regeltechnisch. Den Deutschen fehlt ein bisschen was, das weiß man nicht erst seit heute oder gestern, aber man sieht es dann natürlich ganz besonders, wenn es mal nicht klappt. Also wenn ein Pavlovic dann mal ein richtiger Totalausfall, ein sportlicher Totalausfall ist, wenn ein Felix Metscher keinen guten Tag hat, wenn die Offensivreihe, wenn Undaf reinkommt, kein Tor macht und die Offensivreihe vorher bis auf, muss man sagen, Leroy Sané ein ziemlich unglückliches Spiel macht.
Und auch die Defensivreife nicht sicher steht. Also ob es jetzt ein Jonathan Tah war, der unglücklich war, auch Manuel Neuer sah beim zweiten Gegentor unglücklich aus. Also da kann man auch einige aufzählen.
Ja, da bleiben wir bei Tah, war in der ersten Halbzeit unisono, wurde das auch so gesehen, eigentlich einer der besten Deutschen und hat nach der Halbzeit komplett den Faden verloren. Unter anderem die Szene, wo fast der dann schon 1-2 steht, vorher noch echt gut gespielt. Ja, und über Neuer, da ist doch schön, da können wir uns doch jetzt mal herrlich drüber unterhalten. Ich sage ja, wenn Oli Baumann im Tor steht, bei diesem sportlich, tabellarisch belanglosen Spiel. Wenn dem ein Fehler passiert, können alle sagen, ja Gott sei Dank haben wir ja, wenn es drauf ankommt, den Neuer. Wenn ihm kein Fehler passiert, sagen alle, naja gut, aber es ging ja um nichts, der Neuer muss natürlich wieder rein. Dadurch, dass der Neuer aber dieses Spiel macht und kriegt und jetzt kurz vor der K.O.-Runde dem dieser erwartete und auch von dir und uns erwartete Patzer passiert, hast du natürlich jetzt wieder die Debatte. Eher, was ich noch schlimmer fand, ist, dass Manuel Neuer sich danach hinstellt bei der Mixed Zone, also an diesem Podium, an diesem Mikrofon und dann sagt, auf die Frage hin, haben Sie einen Fehler gemacht? Nein.
Tja, also aus meiner Sicht wendet er die falsche Technik an. Er möchte ihn gerne fangen und er macht da, wie möchte man das beschreiben, wie ein Bagger, also dass er ihn aufnehmen möchte und an den Körper ranlassen will. Das ist aber so eine leicht passive Haltung, weil man ja dann seinen Körper dazwischen kriegen muss oder Tah muss den Körper dazwischen kriegen, damit der Gegenspieler nicht vor ihm rankommen kann. Und wenn er aber stattdessen sich für nicht das Fangen entscheidet, sondern er würde mit einer Faust oder mit beiden Fäusten nach vorne gehen und den Ball dann irgendwie abwehren, vorm Gegenspieler am Ball sein, natürlich wäre der Ball dann frei im Strafraum, aber er würde verhindern, dass der Angreifer rankommt, wäre es für mich die bessere Entscheidung gewesen und dann wäre er halt aktiv und würde dem Ball mehr entgegengehen und damit würde er vermutlich die Situation auch klären, auch wenn natürlich andere, wie jetzt ein Tah und ich glaube auch der Kopfballduell hat, glaube ich, Raum verloren. Also,
David Raum, ja klar, da hängen mehr mit drin, das ist genau. Fakt, aber.
Aber für mich hätte er da anders reagieren müssen Und deswegen sitzt er genauso mit im Boot.
Das Problem ist ja, was ich finde, dann bei so einem Auftritt, wie gesagt, das haben, vielleicht haben es einige von euch mitbekommen, ein Video gesehen oder so. Ich kann auch vielleicht mal gucken, dass man das nochmal hier auch nachhören kann. Vielleicht schneiden wir es nochmal rein an der Stelle.
Weil es ein ganz normale Cocktail-Salierung ist und ich dann das Gesicht zum Bad dran. Also eine ganz normale Situation, jeder Torwart, der schon mal gespielt hat, der weiß, dass ich mich so zu dem Ball hinstellen muss und den versuchen muss, auch so zu fangen. Und es ist wie, wenn ein Spieler zum Ball geht und der eine, der kommt halt der Fußspitze vor dem anderen dran. Und ich schaue natürlich auf die Verlängerung, auf das, was da vorne passiert. Er kann ihn überall hin verlängern und dementsprechend orientiere ich mich natürlich gerade an diese Verlängerung. Und schaue auf den Ball, versuche den einfach zu fangen. Und ich sehe ihn natürlich von hinten ja auch gar nicht. Ich muss auf das schauen, was vor mir passiert, wo der Ball ist und was mit dem Ball passiert. Und deshalb wollte ich ihn anfangen fangen. Und das ist ja auch die sicherste Lösung gewesen. Wenn ich anfangen im Swim war, auf einer Höhe, sage ich mal, Brusthals im Himmel, die Bälle rumzupatschen, dann wäre es möglicherweise ein Eigentor gewesen. Also auf gar keinen Fall.
Herr Neuse, Sie haben auch gesagt, da umskratschen im Fünfer ist keine Option in der Situation. Ja. Wie treffen Sie die Entscheidung in der künstlichen Situation, dass Ihnen dann nicht der Ball weggefaustet werden soll, weil Sie vielleicht trainieren zu fangen?
Ja, das war eine ganz normale Situation, so wie ich sie gerade beschrieben habe. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie schon da gewesen sind oder ob ich das nochmal ausführlich von vornherein beschreiben will.
Die Entscheidung treffen die?
Ja, in Millisekunden.
Es ist wirklich so, dass er dann mit 40 Jahren und nachdem er zurückgekommen ist und eigentlich die Größe haben müsste, sich hinzustellen und zumindest mal sagen, ah, das habe ich schon mal besser gelöst oder es gibt Situationen, in denen ich mir mehr Selbstvertrauen oder mit mehr Vertrauen in mich selbst in diese Aktion das Ding kläre. Aber er sagt dann, ja, das muss ich in Millisekunden entscheiden, was ja auch stimmt. Er behauptet er wieder, ihr habt ja alle nie im Tor gestanden, auch das stimmt. Bei mir nicht ganz, zumindest
ich habe schon im Tor gestanden.
Ja, er
hat hier natürlich. Ich darf meckern.
Du darfst alles und du darfst, deswegen fragen wir dich ja, aber auch sich dann hinzustellen und zu sagen, das ist mir schon mal besser gelungen oder so. Und dann wurde auch die Nachfrage nochmal gestellt, welche Entscheidung, wie der die denn trifft. Dann meinte er, das habe ich doch gerade schon erklärt. So, ja, aber wir würden gerne wissen, so genau wie du es jetzt erklärt hast, es gibt auch noch die und die Situation,
Möglichkeit,
Alternative, Möglichkeit,
zu reagieren, zu genau.
Wie entscheidet sich so ein Torwart dafür? Ne? Ich meine, am Ende. Ist das jetzt überschaubare Folgen? Aber wenn das im 16-Finale gegen Paraguay, Australien oder sonst wen passiert, wenn wir rauskommen, keine Ahnung, wird es wahrscheinlich vielleicht schon klar sein, gegen wen Deutschland spielt, dann ist das in der K.O.-Runde, egal gegen welchen Gegner, tödlich.
Ja, definitiv. Und es gibt immer eine andere Möglichkeit, eigentlich zu reagieren, irgendwas vorher anders zu machen. Natürlich ist das nicht einfach und es ist auch so, dass man es in Millisekunden entscheidet, aber er hätte sich auch in dem Moment dazu entscheiden können, anstatt wie ja hinzugehen, um den aufzunehmen, einen Block zu setzen oder so, dass er sich halt groß macht, vorm Gegenspieler vielleicht angeschossen wird oder so. Also er hat ja auch schon anders auf die Situation reagiert. Tja, da ist noch ein bisschen Spielraum und dann finde ich es in dem Sinne auch schade, dass er bei sich da keine Diskussion aufkommen lässt, denn als Führungsspieler soll man da auch vorangehen und sagen, ja, vielleicht kann ich was besser machen, vielleicht muss ich mir das nochmal angucken. Er hätte ja auch einfach nur sagen können, ja, ich muss mir das nochmal angucken, vielleicht ist es so gewesen. Es wird ja schon reichen, dass man einfach so ein bisschen was an sich ranlässt. Aber daran merkt man vielleicht auch, wie schwierig diese ganzen Diskussionen sind. Denn er weiß auch, dass das natürlich dann wieder ein Thema ist. Er wurde jetzt zurückgeholt dafür. Er hat jetzt bei der WM in den 3 Spielen noch nicht irgendwas richtig Unhaltbares gehalten. Und deswegen bleibt das so im Raum.
Ja, und das Thema ist ja auch so ein bisschen, dass er die Technik anwendet oder sich dafür entscheidet, ist ja das eine, aber dass er ja trotzdem so passiv ist. Das könnte er ja zumindest mal sagen, ja, ich habe mich dafür entschieden, aber dann muss ich vielleicht ein bisschen aktiver dann die Szene quasi bewältigen. Aber gut, wollen wir nicht zu tief einsteigen, aber natürlich bei dir schon auch gerne auch ein bisschen was hören und erfahren, was man dann noch so machen kann an Techniken. Und ja, dass er da damit drin hängt, das ist unstrittig, dass er da einen großen Anteil am Gegentor hat. Aber wie gesagt, das deutsche Team hat noch ein bisschen was zu tun, wenn man.
Aber wenn man jetzt auch darauf geht, ich meine, du begleitest ja das deutsche Team, du siehst ja ein bisschen was drumherum, unterhältst dich vielleicht auch mit dem einen oder anderen. Denkst du denn, dass diese Niederlage jetzt vielleicht auch zum richtigen Zeitpunkt kommt, um was Positives rauszuziehen, um zu sagen, ja, es ging ja an sich um nichts und vielleicht reißen sich jetzt alle zusammen dann ab der K.O.-Runde?
Ich hätte das gesagt, wenn sie wirklich jetzt, klar haben sie dann in der zweiten Halbzeit, haben sie schon auch wild durchgewechselt. Ein Maxi Bayer war plötzlich in der Fünferkette rechter Außenspieler, Schienenspieler. Dann kam noch Thiau als Rechtsverteidiger, Groß kam noch zu seinem WM-Debüt, also viele auch
WM-Debütanten. Ja, obwohl halt Thiau ja schon der nominelle Ersatz für Kimmich ist, so wenn man das hört. Ja,
eigentlich würde ich sagen, Waldemar Anton hat das jetzt auch schon mehrfach gespielt, hat ihn immer eingewechselt. Aber klar, Thiau kann das auch spielen und am Ende war es ja eher eine Dreierreihe, Thiau, Tare, Rüdiger und dann eben Bayer und Raum. Bayer ist natürlich auch für diese Schiene. Jetzt, also angeblich hat Julian Nagelsmann gesagt, haben sie das ja schon getestet und hätten es auch schon gegen die Elfenbeinküste spielen können. So be it. Also am Ende natürlich auch Wechsel, die er so nicht gemacht hätte, wenn es wirklich um die Wurst gegangen wäre. Dann wäre natürlich ein Amiri gekommen. Vielleicht hätte er auch dann nochmal einen Woltemade vorne reingestellt. Es ist mit Uwe Draogo, dem Nachrücker, zusammen der einzige, übrigens der Mann, der ja uns auch im Interview gesagt hat, dass er auf so eine Chance wartet letzte Woche, die Deutschen zur WM geschossen hat mit 4 Toren in 6 Spielen, der ist der Mann, der gar keine Minute hat bisher. Ist auch dezent überraschend.
Ja, und irgendwie auch gar keine Rolle so spielt. Also ich
überhaupt nicht.
Sehe das aus Woltemades Sicht auch als schwierig an, wenn man immer gesagt bekommt, auch vor dem Turnier, ne, nach außen Julian Nagelsmann betont, Woltemade braucht Spielzeit, Woltemade ist hier gut drauf im DFB-Team und so weiter. Und dann spielt er halt gar nicht.
Ja, also und dann nochmal deine Frage zurückzukommen. Ich glaube, das kann einen gewissen Effekt haben, aber diesen positiven Effekt von wegen, jetzt haben sie einen Schuss von Bug bekommen, den sehe ich so nicht, sondern es war eher eine verdiente Niederlage, wie gesagt, gegen Curaçao, klar. Da haben sie es natürlich dann überragend gemacht, immer noch der bisher höchste Sieg dieser WM. Ja, zumindest zu dem Zeitpunkt, zu dem wir sprechen. Gott weiß, was noch passiert, aber ich glaube, wenn wir veröffentlichen, sind wir mit der Statistik immer noch. Ich glaube nicht, dass jemand jetzt noch ein 7-1 holt, aber wer weiß. Dann kam eben in Sieg des Willens, so ein bisschen wie gegen die Schweiz, gegen die Elfenbeinküste jetzt nach dem 0-1. So, und jetzt kam eben mal, ich meine, du führst nach 2 Minuten das Ding, es muss so viel souveräner runterspielen. Und das ist eben die Befürchtung, dass wenn Mannschaften der Kragenweite, es muss noch nicht mal Frankreich, Spanien, Argentinien sein, es reicht schon, ja, ein unangenehmer Gegner im 16-Finale, das fliegt dir um die Ohren. Und ich glaube, ich sehe da nicht so viel Positives, muss ich ehrlich gestehen. Aber klar bleibt auch, sie haben 11 Spiele hintereinander gewonnen. Denen wird jetzt eine Niederlage wahrscheinlich auch nicht, wird die nicht komplett aus dem Konzept bringen. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, weil man merkt, Nagelsmann ist gereizt, ne, erzählt, dass das irgendwie Quatsch sei, dass sie nicht gewollt hätten. Bei Magenta TV fährt er den Johannes B. Kerner an. Also, hört auf mit dem Quatsch, das hat nichts mit Willen zu tun. Und 20 Meter weiter stehen Kimmich und Undav an einer anderen Interviewposition und sagen, wir wollten es nicht so sehr wie der Gegner. Das eine Abstimmung, Abstimmungsprobleme wie auf der Doppel-6 bei dem Deutschen gegen Ecuador im Spiel. Also das ist irgendwie ein bisschen seltsam. Ich weiß nicht, wie du das bewertest.
Ja, das ist mehr als unglücklich. Also entweder spricht man vorher in der Kabine und sagt das dann so, aber ja, die beiden Sichten. Aber man kann ja auch einfach unterschiedliche Ansichten haben. Man muss ja manchmal auch so ein Spiel nochmal analysieren, um dann eventuell einen anderen Eindruck zu bekommen oder seinen Eindruck zu bestätigen. Von daher gucken wir mal, was da noch im Nachgang kommt. Auf jeden Fall kann man sagen, auch ein Under von der Bank konnte diesmal das Spiel nicht retten.
Nee, das ist so. Aber wir können jetzt schon mal vorausgucken. Jetzt, wie gesagt, der deutsche Gegner stand jetzt, wo wir aufnehmen, müssen wir sagen. Das sieht alles irgendwie nach Paraguay, Australien aus, aber ich glaube, das wird sich letztendlich dann herausstellen und am Ende muss Deutschland das, so ehrlich müssen wir sein, egal wer da jetzt kommt, das Achtelfinale ist genau wie das Weiterkommen der Gruppe. Dieser Gruppensieg am Ende bleibt ja trotzdem bestehen, das erste Mal seit 12 Jahren mal wieder bei einem K.O.-Spiel dabei, aber dieses 16-Finale muss auch gewonnen werden.
Das stimmt, aber es gibt ja schon ganz tolle 16-Finalpaarungen, die schon fest sind. Ich freue mich unheimlich auf Brasilien, Japan, weil die Japaner genau das gezeigt haben, ja, was ich erwartet habe, nämlich eine sehr hohe taktische Disziplin, auch einen sehr hohen Standard an Technik, Spielintelligenz und auch so, ja, einfach eine Einstellung. Die sind fair, die haben noch keine einzige gelbe Karte gekriegt in den 3 Gruppenspielen. Und da freue ich mich richtig drauf, wenn die gegen Brasilien am Start sind.
Absolut. Die Niederländer, die du jetzt gesehen hast, haben auch einen interessanten und kniffligen Gegner.
Mit Marokko, ja, genau. Also der sozusagen dann ja Afrikameister am grünen Tisch.
Gott weiß, ob das ja
Bestand hat oder nicht. Gegen die Holländer. Holländer waren nur so gut, wie sie sein mussten. Die können doch deutlich mehr. Also von Einzelspielern überragend. Und wenn sie das Tempo mal angezogen haben, hat Tunesien gefühlt nur hinterhergeschaut. Leider, aber das könnten schon zwei richtige Knallerspiele sein. Und es freut mich ja in gewisser Weise auch, aber so ist der Spielplan ja, dass zum Beispiel dann die Gastgeber jetzt mit USA gegen Bosnien, ja, man kann sagen, leichter Gegner, obwohl man Bosnien auch nicht unterschätzen darf, aber halt.
Die haben Italien aus den Playoffs geworfen, ne?
Genau. Und Kanada hätte jetzt auch die Chance gegen Südafrika, dass sie weiterkommen, auch ohne despektierlich sein zu wollen, aber dann wären schon mal zwei Gastgeber mit Möglichkeit auf die nächste Runde mit realistischen Möglichkeiten und dann ja warten wir mal ab, was dann hier gleich noch sozusagen passiert für die K.O.-Runde. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf und wenn dieser Spielplan irgendwann mal feststeht, dann weiß ich nämlich auch, wohin ich vielleicht muss. Ich muss ja auch warten, bis alles steht, damit dann die Fernsehanstalten die Spiele picken.
Ja, genau. Also für alle, die das nicht wissen, ne, durchaus kompliziertes Konstrukt, Magenta hat ja die Rechte, dann sind eben ARD, ZDF, wie du schon richtig gesagt hast, dann diejenigen, die zugreifen können und dann nach gewissen Verteilungen und natürlich sich die besten Spiele irgendwie möglichst sichern dann nach und nach. Und ja, das 16-Finale, es geht dann auch fix, also am Sonntag ist schon das erste mit Kanada gegen Südafrika. Das heißt, es geht jetzt Schlag auf Schlag, zumindest jetzt mal in die K.O.-Runde. Keine großen Pausen, kein großes Durchschnaufen. Und dann so nach 16. und Achtelfinale, mal gucken, ob die Deutschen da noch dabei sind. Aber interessanterweise, das wollte ich dir noch mitgeben, es gab den Kommentar, dass du dein englisch geführtes Interview zwar wohl sehr inhaltsvoll gewesen ist für diejenigen, die das Englische verstanden haben, aber es gab auch ein paar Stimmen, die gesagt haben, wir hätten es natürlich gern auf Deutsch gehabt, aber auf jeden Fall ging es in diesem Interview, zumindest das kann man nochmal knapp zusammenfassen, auch um die Niederländer, die ja stimmt, auf dem Gelände unterwegs sind und ich glaube, das kann man vielleicht nochmal sagen oder du nochmal, Kontaktpunkte gab es jetzt noch nicht so richtig.
Genau, also die Holländer trainieren momentan auf dem Gelände von Kansas City Current, meinem ehemaligen Verein und ich habe da mit der Kapitänin gesprochen in dem Interview, im letzten Podcast kann man natürlich gerne nochmal reinhören und da geht es ja hauptsächlich um die Tatsache, dass sie sich eigentlich nie über den Weg laufen. Also sie mussten das Gebäude räumen, sind jetzt in einem anderen Gebäude, in einem anderen Trakt, nehmen natürlich auch einen anderen Platz zum Trainieren. Und die Holländer haben noch gar keinen Kontakt versucht zu knüpfen, haben noch nicht Hallo gesagt. Sie hätte wohl auch gerne mal ein Trikot getauscht, was nicht passiert ist. Und es gibt mehrere Plätze auf dem Gelände. Mittlerweile sind es, glaube ich, sogar schon 10 oder mehr als 10, also wirklich groß. Ja, also man kann diese Trainingsplätze komplett abtrennen, wenn man das möchte. Und die waren auch schon so abgetrennt, dass man sie von der Straße nicht einsehen kann. Und es gab noch eine kleine Lücke im Zaun sozusagen, wo nur eine weiße Plane drüber war und keine schwarze Plane. Und bei den Holländern war es dann so weit, dass sie wollten, dass unbedingt auch noch dieser Teil mit einer schwarzen Plane bedeckt wird, dass auch ja keiner von Kansas City Current drüber gucken kann. Und wie das immer so ist, also auch für den Trainingsbetrieb in der NWSL, in der amerikanischen Liga, gibt es sehr viele Videoaufzeichnungen und es ist jetzt Kansas City Current untersagt, mit einer Drohne übers Spielfeld zu fliegen, weil sie ja theoretisch auch bei den Holländern irgendwie was aufnehmen könnten. Und da wird sehr wenig Rücksicht drauf genommen. Also die Holländer bestimmen momentan alles und haben sehr Angst vor Kontakt, haben sehr Angst, dass sie irgendwie ausspioniert werden. Und das finden die Mädels und der Staff tatsächlich sehr schade, weil sie denken, es ist eine tolle Ehre, dass die Weltmeisterschaft in der Stadt ist. Was hat sie ja auch in dem Interview noch betont. Aber dass man tatsächlich persönlich davon, obwohl man teilweise zur gleichen Zeit trainiert, nichts merkt. Es gab wohl sogar auch schon so Stimmen, dass wenn gleichzeitig trainiert wird, die Mannschaft bitte ein bisschen leiser zu sein hat, weil sie das Training stören würde. Also schon sehr verrückt, was ich an Stimmen gehört habe.
Absolut. Und wie gesagt, Drohnen, gut, das ist ein Thema, ne? In der englischen zweiten Liga ist ja ein Verein gar nicht für den Aufstieg sozusagen berechtigt gewesen.
Wir durften beim letzten Finalspiel nicht teilnehmen, weil
nicht
sie
teilnehmen. Ja, einer Drohne mit dem deutschen sind. Trainer sogar, tut mir leid, dass ich jetzt gerade nicht parat habe, welcher Club das war. Schlecht, reicht mir vielleicht nach. Aber gut, die WM nimmt weiter an Fahrt auf, logischerweise. Gruppenphase mit komplizierten Rechnereien ist dann auch langsam durch, Gott sei Dank. Dann weiß man nämlich, welche Dritten sind weiter. Und dann 16. Finale, ja, und dann hast du wieder eine WM. Hast du nämlich 32 Mannschaften, so wie früher, die dann direkt in einer K.O.-Runde dann ums Achtelfinale kämpfen, ist ja auch mal nett. Da ist jetzt vorbei mit Ausreden, gilt ja nicht nur für die Deutschen.
Das ist richtig. Tja, Ausreden. Da können wir auch die Überleitung nehmen, ne? Jetzt auch vorbei mit Ausreden bei uns. Hot Takes. Meine Hot Takes sind wieder genau ins Gegenteil umgeschlagen. Ich habe ja gesagt, dass Usbekistan ein Tor schießt. Die haben ganz schön auf die Schnute bekommen, könnte man sagen, yeah, von Portugal.
Von Ronaldo, dem alten.
Von Cristiano, der mal allen Kritikern auch mal den Mund stopfen wollte. Das ist auch richtig so gewesen. Und ich hatte gehofft, dass die Schotten sich berappeln gegen Brasilien. Das ist auch nichts geworden, sind auch sehr untergegangen. Von daher war da nichts. Aber dein Tipp war ja ähnlich wie meiner.
3 Tore der Deutschen in der letzten halben Stunde. Da kam gar nichts mehr. Auch nicht durch Dennis Undav. Dementsprechend steht es 1-0 durch meinen gewagten Curaçao-Tipp vom letzten Mal. Und dann greife ich mir doch direkt mal, weil es so schön ist, den Baum da im 16. Finale. Und ich weiß nicht, ob du das zulässt, aber ich sage, ohne Stand jetzt zu wissen, gegen wen Mexiko spielt, dass alle 3 Gastgeber weiterkommen und dabei insgesamt alle 3 zusammen höchstens 2 Gegentore kriegen.
Wow, das ist schon, guck mal, wenn die weiterkommen, dann haben wir ja noch ein paar Tage, also bis das dann auszuwerten ist. Das finde ich gar nicht schlecht. Und ich sag, Japan schmeißt Brasilien raus.
Okay, das ist ein Hot Take, ja, das gefällt mir. Ja gut, ja, Mittwoch sehe ich hier gerade, unserer Zeit ist USA gegen Bosnien. Schauen wir mal, ob wir das dann schon auswerten können, aber ansonsten schnappen wir uns noch einen zweiten und lösen dann gleichzeitig auf, aber Brasilien, Japan. Ja, das wäre auf jeden Fall eine große Überraschung.
Ja.
So, und ich glaube, wir sind jetzt auch tatsächlich mal, ja, durch für den Moment. Beide, im wahrsten Sinne.
Nach deutscher Zeit ist es ja auch schon jetzt 5:30 oder so morgens.
Es ist schon Frühstückszeit, ja, genau. Hat sehr viel Spaß gemacht, Almut, ein bisschen über die Deutschen zu quatschen, über das, was das Turnier sonst noch so geliefert hat bisher und noch liefern kann. Dann hören wir uns nächste Woche. So viel steht fest.
So viel steht schon mal fest. Außer es passiert noch irgendwas zwischendrin, wo wir sagen, komm, wir müssen nochmal aufnehmen. Ich freue mich jetzt auf das Gruppenfinale, was stattfindet. Wer einschalten möchte, Kap Verde gegen Saudi-Arabien. Denn wenn eine Mannschaft von diesen beiden gewinnt, sind sie sicher in der K.O.-Phase dabei. Das ist auch außergewöhnlich. Also ein richtiges Endspiel. Wir haben uns am Anfang drüber lustig gemacht, dass das mein letztes Gruppenphasenspiel sein wird und bestimmt ein richtiger Knaller. Und jetzt ist es sogar ein Knaller. Und gerade auch Kap Verde hat sehr überzeugt. Freue ich mich drauf. Also mitten in der Nacht, das ist, glaube ich, deutscher Zeit, morgens um 2 Anstoß. Das müsstet ihr dann schaffen, wenn der Podcast rausgekommen ist.
Genau, schauen wir mal, ob das hinhaut. Auf jeden Fall viel Spaß der dabei und euch.
Danke sehr. Euch eine gute Zeit und bis bald, Roman. Ciao, ciao.
Ciao.
Almuts Pausentee, der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt.